Ihr Lieben, das Thema der Predigt habe ich heute genannt, drei Lügen über Gottes Wort, die wir glauben. Und ich glaube, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir hören, vielleicht glauben wir sie nicht zu 100%, aber manchmal reichen schon 5%, um den entscheidenden Unterschied in unserem Leben zu machen. Und ich glaube, das ist bei Gottes Wort tatsächlich genauso. Wenn ich mit Menschen spreche, ob in der Gemeinde oder mit Freunden, aber auch wenn ich Statistiken darüber lese und Umfragen, dann zeigt sich in unserer Zeit, dass viele Menschen ein massives Problem damit haben, Gottes Wort, die Bibel zu lesen und tatsächlich so zu lesen, dass sie daraus Hilfe für ihr Leben finden und es in ihrem Leben umzusetzen. Das ist eins der großen Probleme, glaube ich, der Christenheit heute. Und wenn du direkt schon an dieser Stelle ein schlechtes Gewissen bekommst, sei entspannt, guck dich kurz um, du bist nicht alleine. Ja? Es geht fast allen so, dass wir eine große Herausforderung haben, Bibel zu lesen und im Leben umzusetzen, was wir da lesen. Damit bist du wirklich nicht allein. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es manchmal, wie gesagt, Sätze gibt, die uns prägen. Und wir wissen das gar nicht so ganz genau. Wir denken gar nicht so darüber nach. Aber diese Unwahrheiten, die haben Folgen für unser Leben. Und ich möchte heute drei dieser Sätze mal mit euch angucken und denen mit dem Predigtext begegnen und gucken, was ist eigentlich Wahrheit. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Gottesdienstes vielleicht nochmal neu eine Sehnsucht und eine Liebe zu Gottes Wort finden. Okay, fangen wir an mit dem Predigtext. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf in Hebräer, im Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 12 und 13. Ein ganz kurzer Predigtext eigentlich nur, Hebräer 4, Vers 12 und 13. Da heißt es, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Soweit der Hebräerbrief an der Stelle. Ihr Lieben, ohne weitere Umschweife, gleich zu der ersten Lüge über Gottes Wort, die wir mehr oder weniger glauben. Ein Satz, und vielleicht kennst du den auf die eine oder andere Weise auch aus deinem Leben und deinem Herzen, den viele Menschen glauben, ist, dass Gottes Wort langweilig ist und voller verstaubter und alter Gesetze und blinder Gebote. Und dass das alles aus einer alten Zeit kommt, die hat uns sowieso nichts mehr zu sagen. Und irgendwie ist das langweilig und trocken und hat mit unserem Leben nichts zu tun. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Zumindest kenne ich viele Menschen, die das zumindest teilweise glauben. Ich möchte da direkt mit dem ersten kurzen Satz darauf antworten aus Gottes Wort. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, heißt es da. Da ist eigentlich schon alles gesagt. Aber was heißt das? Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Wenn wir über Gottes Wort reden, wenn wir über die Bibel sprechen, dann ist die Bibel nicht Gottes Wort, weil Gott irgendwann mal irgendwem die Worte diktiert hat, die hier stehen. Das ist nicht das, was wir glauben. Und das ist auch nicht das, was die Bibel über sich selber sagt. Da war nicht irgendwie Gott, der dann hier irgendjemand, jetzt bin ich hier bei Timotheus, also Paulus geschrieben, dem Paulus gesagt hat, pass auf, ich diktiere dir mal. Und dann hat er aufgeschrieben. Sondern wir gucken da gleich nochmal hin. Timotheus ist ein gutes Beispiel. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, dass Gottes Wort inspiriert ist. Dass Gottes Geist die Worte inspiriert hat. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist so eine Co-Autorenschaft. Das meint, dass in dem Moment, wo, nehmen wir das Beispiel, Paulus dem Timotheus diesen Brief geschrieben hat, Gottes Geist in dem Paulus gegenwärtig war und ihm die richtigen Gedanken gegeben hat, bei seinem Denken geprägt und geformt hat. Und dass es so dazu kam, dass dieser Brief ein Reden Gottes an Timotheus war. Aber es ist nicht nur Gottes Wort, weil es irgendwann mal Gottes Wort für irgendjemanden gewesen ist. Sondern wir reden von der Bibel, von Gottes Wort auch heute noch, weil Gott heute dadurch spricht. Das ist der Punkt für uns. Dass Gott heute noch diese alten Worte benutzt, um aktiv in unser Leben zu sprechen. Gottes Wort ist nämlich lebendig und voller Kraft. Das ist der Punkt. Der lebendige Gott benutzt diese Worte, um heute noch aktiv zu uns zu reden, lebensverändernd. Dieses Wort, es ist lebendig und voller Kraft, dieses kraftvoll, da steht energäs im Griechischen. Kennt ihr ein Wort, was dem ähnelt, was wir heute kennen? Energie. Ja, Gottes Wort ist pure Energie. Es ist Lebensenergie, lebensverändernde Kraft, etwas Gutes für dein Leben. Wenn du an den Johannesprolog denkst, das erste Kapitel im Johannesevangelium, dann beginnt es mit den Worten: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alle Dinge sind durch das Wort geschaffen und es gibt nichts, was nicht durch das Wort geschaffen wurde. Da merkt ihr, das ist das, was hier drin steckt. Gottes Wort ist Gottes schöpferische, gute Energie. In 1. Mose, im ersten Kapitel, auf der ersten Seite sehen wir, dass Gott sprach und die Welt entstand durch sein Reden. Gottes Wort ist Gottes guter Schöpferwillen für unser Leben. Das heißt, der lebendige Gott, der Schöpfer dieser Welt, der das Leben erfunden hat, der dich und mich geschaffen hat, der weiß, wie Leben funktioniert, der redet mit uns, um uns zu zeigen, wie das Leben funktioniert und sich zu zeigen. Das ist immer das Erste, dass Gott sich zeigt durch sein Wort. Also es ist ein Ort der Begegnung. Wir sollten es begegnungsorientiert lesen und nicht informationsorientiert. Es ist gut, dass wir Dinge, auch Informationen über Gott finden können in diesem Buch, aber das ist nicht das Eigentliche. Es ist was Wichtiges, aber das Eigentliche ist, dass Gott uns begegnen will und dass wir dadurch ihn erst wahrhaft kennenlernen. Ein Begegnungsort. So, indem Gott uns zeigt, wie das Leben funktioniert. So, und häufig habe ich das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, dass sie denken, ja, aber was ist mit diesen ganzen Geboten, diesen blinden Gesetzen? So, ist das nicht alles irgendwie blindes, verstaubtes Gesetz? Dieses Wort ist keine Gesetzescheckliste, die du abhaken musst, so ein Haken nach dem anderen, sondern es ist Gottes guter Wille für dein Leben. Und ich dachte, wie kann ich euch das verdeutlichen? Als ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern, Lotte gab es damals noch nicht, Leni und Aaron, die hergezogen waren, da war Leni vor 10 Jahren, war die 3, Aaron war 1. Und in diesen ersten Jahren, als wir hier waren, da gab es ein Gesetz. So, wir haben unseren Kindern gesagt, pass auf, natürlich noch nicht mit 1 und 3, aber als sie dann größer wurden, wenn ihr alleine draußen spielt, ja, dann dürft ihr auf dem Spielplatz spielen, ihr dürft einen Fußballplatz spielen, ihr dürft hier auf dem Gelände überall spielen, aber die Kirche ist die Grenze. Hinter der Kirche ist die Grenze, ihr geht nicht weiter als die Kirche. Ja. Das würde ich jetzt nicht in jedem Bereich, also ne, Kirche ist in diesem Fall kein Symbol, sondern es ging tatsächlich um dieses Gebäude hier. Ihr geht nicht hinter die Kirche. Warum? Weil wenige Meter hinter der Kirche ist die Oker. Alle Eltern wissen, welche Fantasien wir hatten. Ja? Die Oker ist attraktiv. Ja? Da sind vielleicht kleine Tiere, vielleicht ein Frosch so am Ufer. Und das Wasser plätschert so schön. Das ist für Kinder hochattraktiv. Aber ein Schritt zu weit und du rutschst ab die Böschung runter und du fällst ins Wasser. Und mit 3 Jahren bist du verloren. Du wirst ertrinken, ohne Wenn und Aber. Würdet ihr sagen, dass dieser Satz, die Kirche ist die Grenze, ihr dürft davor spielen, aber dahinter nicht, ist das ein blindes Gesetz gewesen? Ein liebloses, altes Gebot? Schutz. Das ist Ausdruck unserer Fürsorge gewesen. Heute gehe ich mit meinen Kindern in die Oker und schwimme da drin. Haben sich auch ein paar Dinge verändert. Heute sind sie groß genug und können schwimmen. So. Aber bei Gottes Wort ist es, glaube ich, ganz genauso. Wir lesen diese Dinge manchmal und verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Dass Gottes guter Schöpferwille, seine Fürsorge sich darin ausdrückt, auch in den Geboten, die da stehen, die einen Teil seines Redens ausmachen, aber nicht alles. Und beim Bibellesen und Beten ist doch ganz genauso. Wie viele Menschen kenne ich, die sagen, wenn ich dann lese und wir sollen Bibel lesen und wir sollen beten und Gott im Gebet suchen, das macht so einen Druck in mir, wo ich so denke, warum? Nehmen wir meine älteste Tochter, Leni, sitzt da vorne, keine Angst. Wenn ich jetzt zu Leni nächste Woche sage, Dienstag, sie kommt von der Schule und sagt, Leni, Ich möchte Folgendes machen. Du kommst gerade von der Schule, wir haben uns den ganzen Vormittag nicht gesehen. Du bist 13, du bist immer älter, verbringst auch viel mehr Zeit in deinem Zimmer als früher. Ich hab heute alle Termine abgesagt. Ich möchte heute den ganzen Tag mit dir verbringen und ich möchte hören, wie es dir geht. Ich möchte hören, was du denkst. Ich möchte Zeit mit dir verbringen und ich möchte das machen, was du gerne machst. Lass uns heute diesen Tag Zeit miteinander verbringen. Ist das ein blindes Gebot? Oder ist das nicht vielmehr die liebende Sehnsucht eines Vaters? So. Unabhängig von der Frage, ob die Tochter das will. So. Mal realistisch bleiben, okay? Ihr Lieben, ihr merkt, die Bibel ist weder langweilig, noch ist sie voll von verstaubten Geboten, sondern sie ist lebendig und kraftvoll. Sie ist Gottes lebendiges und kraftvolles Reden. Und wenn ihr die Bibel beginnt, begegnungsorientiert zu lesen, dann werdet ihr sie anders lesen und sie wird sich öffnen. Kommen wir zu der zweiten Lüge, die wir oft glauben. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, dass die Bibel, Gottes Wort, erleben als nutzlos und wirkungslos. So dieser Satz, Gottes Wort ist nutzlos und wirkungslos und es hilft mir nicht in meinem Leben. Vielleicht haben sie es sogar ausprobiert und haben gesagt, ich habe angefangen zu lesen, aber spätestens bei und dann haben wir hier diese Genealogien, ne? Er schuf ihn und er zeugte ihn und er zeugte ihn und er zeugte ihn. Ich könnte jetzt das vorlesen, aber das wollen wir mal schnell abbrechen. Spätestens da bin ich raus. Oder wenn über gefühlte 1000 Kapitel die Stiftshütte beschrieben wird, so, da bin ich raus. So. Und ihr Lieben, da stellen sich manchmal die Fragen, was nutzt es eigentlich? Ist es wirklich kraftvoll? Oder ist es nicht irgendwie wirkungslos für mein Leben? Ich möchte euch sagen, ich glaube, dass das der Punkt ist, es kommt auf die Frage an, wie wir lesen. Wie lesen wir Gottes Wort? Lesen wir es beziehungsorientiert und umsetzungsorientiert, das ist nämlich der nächste Punkt, dann werden wir erleben, dass Gottes Wort ein Korrektiv und ein Werkzeug für unser Leben ist, was wahnsinnig viel in uns macht und wahnsinnig viel Veränderung in unserem Leben produziert. Übrigens, kurz nach unserem Predigttext hier in Hebräer 4, in Hebräer 5, kommt Paulus genau auf dieses, kommt der Hebräerbrief. Wir wissen nicht so ganz genau, wer ihn geschrieben hat. Manche denken, Paulus war es. Es gibt aber auch Ausleger, die sagen, die Autorenschaft wissen wir einfach nicht. Lassen wir es für den Moment offen. Das ist Gottes Wort. Kurz nach dem Predigttext schreibt der Hebräerbrief in Kapitel 5, da vergleicht er dieses Thema der Veränderung, dieses Wachstumsthema kommt rein. Und er sagt, eigentlich ist es gesund und normal, dass Kinder wachsen. Ich erlebe das bei meinen Kindern. Das ist gesund und normal, dass meine Kinder wachsen und gleichzeitig zerreißt es mir das Herz, weil ich weiß, irgendwann werden sie ausziehen. So, und ich habe sie so gerne um mich. Das hatten wir aber gerade. Und trotzdem weiß ich, Wachstum ist gesund und Veränderung ist gesund und sinnvoll. Und was der Hebräerbrief sagt, ist, er sagt, ich wünschte, dass ihr schon reif und erwachsen seid. Lang genug seid ihr schon unterwegs. Aber ihr seid immer noch wie Kinder, die Muttermilch zu sich nehmen. Dabei müsstet ihr selber schon feste Nahrung zu euch nehmen und andere nähren. Worüber spricht der Hebräerbrief hier? Er spricht über eine Situation wie diese. So, feste Nahrung zu sich zu nehmen bedeutet, Gottes Wort zu lesen, selbstständig zu lesen, darüber nachdenken zu können, Erkenntnisse zu haben und diese weiterzugeben an andere, die genährt werden müssen. Muttermilch zu sich zu nehmen bedeutet, Woche für Woche im Gottesdienst zu sitzen, eine Predigt zu hören, wo jemand anderes feste Nahrung zu sich gegeben hat, die durchgekäut hat und sie weiterzugeben. Und es ist okay, ihr Lieben, kommt gerne nächste Woche wieder und hört euch die nächste Predigt an. Ja, wir haben alle blinde Flecken und auch ich höre gerne Predigten von anderen. Ja, weil es blinde Flecken aufdeckt, weil es auch nochmal Gottes Wort von extern, von jemand anderem zugesprochen ist, das ist wichtig. Aber es ist ungesund, wenn es die einzige Art und Weise ist, wie du Gottes Wort begegnest. Dann ist es Muttermilch zu sich nehmen und keine feste Nahrung. Möchte ich, um dir das zu verdeutlichen, wie krass dieser Vergleich ist. Überleg mal gerade, wie lange du jetzt glaubst. Wie lange glaubst du an Gott? Folgst ihm nach. Gibt es vielleicht einige, die sagen, ein paar Monate vielleicht. Vielleicht jemand ein paar Jahre. Vielleicht haben wir andere dabei, die sagen, 50 Jahre und mehr. Danke für euer Vorbild in treuer Nachfolge. Aber vielleicht sagst du, weiß ich nicht, vielleicht Durchschnitt, sagen wir 15 Jahre hier, okay? Jetzt stell dir vor, jemand, der 15 Jahre alt ist, ist hier im Gottesdienst, sitzt neben seiner Mutter und sagt, Mama, ja, nee, ja, ich habe Hunger. Kein Problem. Und die Mama fängt an, das T-Shirt hochzurollen und legt den 15-jährigen Jungen an. Würdet ihr in dem Moment denken, gesund? Oder würdet ihr in dem Moment denken, okay, man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, wie lange ein Kind gestillt werden sollte, aber 15 Jahre ist vielleicht ein bisschen too much. Ihr Lieben, ich weiß, das ist ein bisschen verrückt, aber es ist genau das Bild, was der Hebräerbrief hier benutzt. Du solltest nach ein paar Jahren irgendwann in der Lage sein, selbstständig feste Nahrung zu dir zu nehmen und daraus zu lernen und andere sogar zu nähren und wachsen. Denn das ist das, was Gottes Wort, wenn du es regelmäßig liest, in dir produziert. Wir hatten das gerade, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, da beschreibt Paulus genau die Wirkung von Gottes Wort. Er sagt, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das hatten wir gerade. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ihr Lieben, genau das ist das, was Gottes Wort tun will. Es will uns verändern und unser Leben prägen. Es will uns Orientierung sein und ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Das ist übrigens auch das, was unser Predigttext sagt. Gottes Wort ist das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. Es ist nichts schärfer als Gottes Wort, das Leib, Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt, sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt ungeschützt und offen vor seinen Augen. Das ist genau dieses Thema. Ich weiß, dieses beidseitig geschliffene Schwert, das ist so ein Kriegsbild, ne? Das mögen wir häufig nicht. Und ihr kennt es auch aus unserem Leben nicht mehr. Vielleicht noch aus Film, aber damals in der Situation, die wussten genau, was damit gemeint ist. Die hatten römischen Soldaten vor Augen, der sein beidseitig geschliffenes Schwert zieht. Und wenn der zuschlägt, kräftig genug, dann durchtrennt dieses Schwert Haut und Fleisch und Sehnen und Knochen. Und es ist kein Problem damit, jemanden Arm abzuschlagen. Aber der Punkt ist, Gottes Wort kämpft nicht gegen uns, sondern im Kern für uns. So, ich habe wieder überlegt, wie kann ich das in ein Bild packen, was für uns heute besser verständlich ist. Stellt euch einen Arzt in einem Operationssaal vor, ja? Und vor ihm liegt ein Patient, narkotisiert hoffentlich, ja? Er schläft. Und der Arzt nimmt vom Bestecktisch ein Skalpell, scharf geschliffen. Und er macht den ersten Schnitt und schneidet den Körper des Patienten auf. Wenn ihr kein Blut sehen könnt, guckt nicht ganz genau hin, nur so mit einem halben Auge. Er schneidet den Körper auf. Und mit präzisen Schnitten arbeitet er sich vor, bis zu dem Tumor, den er entfernen will. Und mit seinem Fachwissen und seinem scharfen Instrument legt er den Tumor frei. Er schneidet ihn hinaus, alles bis aufs kleinste Stück und entfernt diesen Tumor, der letzten Endes den Tod dieses Patienten herbeiführen würde. Und es ist wichtig, dass er dabei alles sieht, dass alles offen und ungeschützt vor seinen Augen liegt und er alles sieht, weil wenn er nur ein kleines Stück dieses Tumors drin lässt, dann kann der weiter wachsen und er kann streuen und wieder den Tod des Patienten hervorrufen. Genau das ist das, was Gott mit seinem Wort in unserem Leben bewirken will. Er will das uns zeigen, was ungesund ist in unserem Leben, was kaputt ist, was nicht gut ist. Und was uns letzten Endes das Leben kaputt macht und am Ende umbringt. Er will uns heilen von dem, was auch an kranken, kaputten Prägungen in unser Leben ist. Und will uns zu dem Leben führen, das er für uns vorbereitet hat. Gottes Wort ist Gottes kraftvolles, lebensveränderndes Werkzeug und ein Korrektiv für unser Leben. Und wenn wir es so leben, lesen, umsetzungsorientiert und uns fragen, wie begegnet mir Gott in diesem Wort und was will er, dass ich als für mein Leben lerne und was ich daran umsetze? Dann werdet ihr merken, dass ihr nicht auf die Idee kommen könnt, zu sagen, das ist nutzlos, wenn ich das lebe und es hilft nichts. Es ist nicht immer schön, Das gebe ich zu. Weil wenn Gott so an deinem Herzen arbeitet, so, dann siehst du auch die Schattenseiten in deinem Leben. Das erkennst du dann. Und das ist nicht immer schön. Das ist auch für mich nicht immer schön. Aber ich weiß, dass es notwendig ist und letzten Endes zum Leben führt. Gucken wir uns die dritte Lüge an. Ich glaube, es ist vielleicht der wichtigste Punkt heute. Denn selbst wenn du sagst, ich will begegnungsorientiert Bibel lesen und ich möchte umsetzungsorientiert Bibel lesen, wirst du es nicht tun, wenn du die letzte Lüge glaubst. Und sei es nur zu 5%. Die letzte Lüge bedeutet, Gottes Wort hat mir gar nichts zu sagen. Es hat keine Autorität über mein Leben. Das ist das Hauptproblem. Ja. Es ist ein Hauptproblem und ich möchte dem direkt begegnen mit den Worten, Gottes Wort ist Autorität für unser Leben und gibt uns Orientierung. Und genau das ist das, was der Predigttext sagt. Er sagt, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen niemandem Rechenschaft geben. Wir wollen nicht, dass irgendjemand anderes Autorität über unser Leben hat. Und wir wollen schon gar nicht, dass irgendjemand uns etwas zu sagen hat als wir selbst. Wir selber wollen Herr unseres Lebens sein. So, und das war von Anfang an das Problem. Ihr erinnert euch an diese Szene vielleicht am Anfang der Bibel, Genesis 3, die Schlange, Adam und Eva im Paradies und Eva guckt sich diesen Baum mit den Früchten an, die sie nicht essen soll und die Schlange sah und sagt der Schlange, pass auf, Gott hat gesagt, wir sterben davon, wenn wir das essen. Und die Schlange sagt, Quatsch, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Und Eva sagt, Deal. So. Du wirst sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Du wirst sagen können, was gut für dich ist. Und Adam und Eva sagen, yes, das wollen wir. Und diese Rebellion steckt in jedem von uns, an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht sagst du, nee, Olli, ganz stopp, ganz langsam. Ich habe Jesus mein Leben gegeben, Jesus ist Herr meines Lebens. Dann möchte ich dich trotzdem fragen, hat Gott das Sagen in allen Bereichen deines Lebens? Wirklich? Gibt es irgendeinen Bereich, wo du weißt, dass dein Leben sich nicht an Gottes Wort orientiert und wo du selber entscheidest? Du musst nicht antworten, du kennst die Antwort. Und genau das ist das Problem. Das ist das Problem. Gott ist dann nämlich nicht wirklich Gott. Das ist der Grund, warum Jesus zu seinen Jüngern sagt in Lukas 6, Vers 46, warum nennt ihr mich immer Herr, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Der Punkt ist, wir können Jesus Herr nennen, wenn wir nicht tun, was er sagt, dann ist er nicht unser Herr. Wir nennen ihn nur so, es ist ein Lippenbekenntnis. Und der Hebräerbrief übrigens direkt vor unserem Predigttext, Kapitel 3 und 4, lest es gerne zu Hause nach, der sagt, deswegen Ungehorsam ist Unglaube. Gott ist nicht Gott, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben an ihm zu orientieren. Und Jesus sieht es ganz genauso. Und er sagt aber auch, und das finde ich so schön an Jesus und an Gottes Wort, es begegnet unseren Problemen. Und dieses Problem mit der Autorität haben wir alle. Und Jesus begegnet dem und er sagt uns, was der Schlüssel dazu ist, in Gott Autorität über unser Leben zu geben. Und er sagt, es ist Liebe. Johannes 14, Vers 23 und 24 sagt Jesus das. Da sagt er wörtlich, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr tun, was ich sage. Wörtlich, meine Worte, mein Wort halten, gehorsam sein. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr tun, was ich sage. Wenn ihr mich nicht liebt, werdet ihr nicht tun, was ich sage. Das ist der Punkt. Und ich glaube, Liebe und Autorität gehören zusammen. Wir denken häufig, das ist etwas unterschiedlich. Entweder liebst du jemanden oder jemand hat Autorität über deinem Leben. Das ist Quatsch. Weil ich glaube, was uns da prägt, ist ein falsches Bild von Autorität. Es gehört zusammen. Und ich möchte euch am Ende noch kurz zeigen, wie das zusammenhängt. Ich habe das letztens in einer Situation erlebt, wo ich dachte, ach da, guck, genau das ist der Punkt. Ich saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und habe gelesen, ja. Irgendwann kam unsere Jüngste rein, Lotti, mittlerweile auch schon 7, sie werden so schnell groß, aber das hatten wir gerade. Unsere Jüngste kam rein, guckte, kam zum Sofa, setzte sich neben mich und fing an, sich anzukuscheln. Irgendwann nahm sie ihre kleinen, immer größer werdenden Ärmchen, schlang sie so um meinen Arm und fing an, sich so rein zu massieren in meine Seite, so rein zu schmusen. Und dann guckte sie hoch mit ihren großen Pling-Pling-Augen und sagte, Papa, es ist so schön mit dir. Und dann schmust sie sich wieder rein. Und ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Mein Herz schmilzt dahin. Ja? Diese Nähe, diese Liebe, dieses Vertrauen in diesem Augenblick, das ist eine, bitte, sagt ihr nichts davon. Das ist eine Waffe. Ja? In diesem Moment bin ich wachs in ihren Armen. So, wahrscheinlich würde ich ja sofort einen Pony kaufen, wenn sie das sagt. Das ist das, was diese Nähe mit deinem Vaterherz macht. So. Und das Interessante ist, diese Momente der Intimität, die habe ich auch mit meinen anderen Kindern. Nicht genau so, das verändert sich. Mein Sohn ist immer noch sehr schmusig und ich liebe das. Und unsere Älteste, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, sie ist anwesend. Aber auch da gibt es, das ist, natürlich ist es mit 13 ein bisschen anders, aber wir haben diese Momente der Intimität manchmal. Und ich kann euch sagen, in diesen Momenten habe ich das Gefühl, ich kann über alles mit meinen Kindern reden. Ich kann ihnen alles sagen. Und sie hören mit einer Offenheit zu, die im Alltag sonst manchmal gar nicht möglich ist. Weil sie in diesen Momenten etwas wissen. Sie wissen, ich liebe sie. Sie wissen, ich will das Beste für sie. Und sie wissen, niemand kennt sie so gut wie ich. Vielleicht meine Frau, würde ich sagen noch, ja. Aber ich weiß, es verändert sich was. Ich weiß, dass es Freundinnen gibt, mit denen meine Tochter über Dinge spricht, über die sie vielleicht mit Papa irgendwann nicht mehr spricht. Okay. Und trotzdem würde ich im Moment noch sagen, keiner kennt sie so sehr wie meine Frau und ich. Und das kennt ihr. Wenn ich in die Augen meiner Kinder schaue, dann erlebe ich diese Momente, dass nichts verborgen ist, dass sie Gefühle nicht verborgen können. Sie können nicht verbergen, wie es ihnen geht. Sie können nicht verbergen, wie sie sich fühlen. Ich kann sehen, wenn meine Kinder traurig sind. Ich kann sehen, wenn sie sich freuen. Ich kann sehen, wenn sie wütend sind. Ich kann sehen, wenn sie sich schämen oder Angst haben. Das sehe ich. Und du kennst ähnliche Momente mit Menschen, mit denen du intensiv verbunden bist. Du siehst es. Manchmal siehst du sogar, was sie denken und die Motive. Ich denke an meinen Sohn, der zwischendurch durchs Haus geht und ich sage, Aaron, ja, denk nochmal drüber nach. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, bin ich dabei. Aber du bist kurz davor. Woher weißt du das? Denk einfach drüber nach. So, ihr kennt diese Momente. Und ich glaube, genau deswegen, weil meine Kinder wissen, dass ich sie liebe, dass ich das Beste für sie will und dass ich sie kenne als irgendjemand sonst, das ist der Grund, warum ich Autorität in ihrem Leben habe. Ich hab das letztens auf die Probe gestellt, in der Vorbereitung der Predigt, dachte ich mir, frage ich einfach mal meinen Sohn. Und letztens, einen Vormittag morgens, habe ich gesagt, Aaron, ja, sag mal, wen liebst du am allermeisten? Und er guckt mich so an, fängt an zu schmunzeln so und sagt, Gott? In dem Moment habe ich gesagt, oh, ich wünschte, es wäre wahr. Und ich bete dafür, dass es Wahrheit in seinem Leben ist, denn es wird ihn zu einem gesunden Leben führen, was ihn vor viel Schaden bewahrt. Aber in diesem Moment dachte ich so, na, wahrscheinlich hat das Pastorenkind einfach gelernt, was der Papa hören will. Wir haben das nicht weiter diskutiert, ich habe einfach gefragt, und danach? Und er guckt mich an und sagt, dich und Mama. Und Gott sei Dank Mama auch noch, ne? Und Leni und Lotte. So. Sag ich, du, dann habe ich noch eine zweite Frage für dich. Ja. Wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer ist die Person, auf die du am meisten hörst? Und auf einmal waren alle Fragen, alles Schmunzeln, alle Unklarheit weg. Er sagt ganz klar, du. Und es stimmt. In meiner Beziehung zu meinem Sohn erlebe ich das stärker als irgendwo sonst in meinem Leben. Dass ich auf der einen Seite die Person bin, die er mit am meisten liebt und deren Nähe er am meisten sucht und braucht. Und gleichzeitig bin ich die Person, die die stärkste und manchmal einzige Autorität in seinem Leben ist. Liebe und Autorität, die gehören zusammen, sie schließen sich nicht aus. Und ich möchte dich bitten, mal kurz zu überlegen, wie ist das bei dir? Wer ist der Herr deines Lebens? Wer hat das Sagen? Du selbst oder Gott? Und selbst wenn es Gott ist, wie kommst du vor ihn? Mit welcher Herzenshaltung kommst du vor ihn? Voller Liebe und Sehnsucht nach Nähe oder irgendwie mit einer Distanz? Das macht einen Unterschied. Ihr dürft mich gerne für naiv halten, habe ich gar kein Problem mit. Haltet mich für naiv. Aber ich sehne mich danach, mit Gott in einer Beziehung zu leben, in jedem Augenblick, in der ich vor ihn komme, wie meine Tochter damals auf dem Sofa zu mir, mit diesen vor Gott zu kommen, mit der Herzenshaltung zu sagen, Papa, es ist so schön mit dir. Du bist so gut. Alles, was du sagst, ist gut. Alles, was du tust, ist gut. Und ich weiß, dass du das Beste für mich willst. Ich möchte hören, was du sagst, weil ich weiß, dass es gut ist. Und ich möchte mich orientieren an dem, was du sagst, weil ich weiß, dass es gut ist. Du bist so gut. Ihr Lieben, wenn wir das tun, werden wir anders leben. Wir werden anders Bibel lesen. Und plötzlich wirst du gerne Bibel lesen. Du wirst gerne hören, was Gott sagt. Du wirst gerne beten. Und du wirst gerne tun, was er sagt. Nicht aus blindem Gehorsam, sondern aus kindlichem Vertrauen. Und das ist der Punkt. Ihr Lieben, und dann wirst du merken, dass du beginnst, Gottes Wort zu lieben. Und du wirst die Veränderung spüren, die Gottes Wort dir bringt, weil die Lügen weniger Kraft in deinem Leben haben. Also lasst uns Folgendes tun. Lasst uns, wenn wir dieses Buch aufschlagen, heute, nimm dir das vor, komm nach Hause und such dir sofort eine Bibel. Wenn du zu Hause keine hast, Google. Ja? Das Internet ist voll von Bibelübersetzungen. Lass das keine Grenze sein. Nimm deine Bibel, schlag sie auf und beginne zu lesen, beziehungsorientiert, umsetzungsorientiert und liebes- und autoritätsorientiert. Und du wirst merken, dass etwas Neues in dir beginnt. Und ich hoffe und bete, dass diese Gedanken, die du heute gehört hast aus Gottes Wort, dich dazu bringen, den Lügen über Gottes Wort weniger Raum in deinem Leben zu geben und dass du zu einer neuen Liebe zu Gottes Wort entbrennst. Amen.